bei euch in der Gemeinde. Vor der Predigt eine kleine Predigtgeschichte. Eine Gemeinde hatte einen neuen Pastor berufen und wartete gespannt auf seine erste Predigt. Und die Predigthörer wurden nicht enttäuscht. Das war toll, das musste mal gesagt werden. Ach, mit diesem Mann haben wir doch die richtige Wahl getroffen. Fröhlich gingen sie alle nach Hause und der Sonntagsbraten schmeckte ihnen noch mal so gut. Es kam der zweite Sonntag und der Pastor ging wieder auf die Kanzel und ihr könnt euch vorstellen, die Gemeinde war richtig gespannt, ob die Predigt wieder so gut werden würde wie am ersten Sonntag. Nun, der Pastor verblüffte seine Gemeinde. Er hielt die gleiche Predigt wie am ersten Sonntag. Ihr könnt euch vorstellen, was anschließend los war draußen vor der Kirche. Diskutierten sie und kamen zu der einhelligen Überzeugung, Wort für Wort war es die gleiche Predigt. Sie hatten sich also nicht verhört. Es kam der dritte Sonntag. Die Kirche war gerammelt voll. Was würde er nun am dritten Sonntag predigen? Und es war wirklich nicht zu glauben. Er hielt zum dritten Mal die gleiche Predigt. Das war nun zu viel. Jetzt musste noch etwas geschehen. Die Gemeindeleitung tagte gleich tags darauf. Ja, was für einen Pastor hatte man sich da an Land gezogen? Man beschloss, einer muss hingehen und mit ihm reden. Einer war Lehrer und konnte reden, den traf es, der sollte mit dem Pastor reden. Folglich machte der sich schon am Dienstag auf, um den Pastor zu besuchen. Der Lehrer lobte die Predigt des ersten Sonntags in besten, schönsten Tönen. Er wusste ja, ne, solch ein Einstieg macht sich gut. Aber dann musste er zur Sache kommen. Der ganze Ort sei empört. Die Gemeinde sei zum Gespött in ihrer Umgebung geworden. Schon in der Nachbarschaft redete man von der Gemeinde, in der der Pastor immer dieselbe Predigt hält. Warum nur, so fragte er, haben Sie am zweiten und dritten Sonntag die exakt gleiche Predigt gehalten? Nun, der Pastor, das kann ich Ihnen sagen, sagte er zum Mitglied seines Gemeindevorstands. Ich habe von der Liebe gepredigt und davon, wie die Liebe vergibt und Streit bereinigt. Und was ist nach meiner ersten Predigt geschehen? Nichts. Und was ist nach der zweiten Predigt geschehen? Gar nichts, immer noch nichts. Solange ihr euch das nicht zu Herzen nehmt und euch ändert, gibt's doch überhaupt keinen Grund, etwas Neues zu predigen. Betroffen ging der Gemeindevorsteher nach Hause, berichtete tags darauf den anderen Mitgliedern in der Gemeindeleitung von diesem eigenwilligen Gespräch mit seinem Pastor. Nun, die heitere Geschichte führt uns vor Augen, es ist ein langer, oft sehr langer Weg vom Hören hin zum Tun. Es ist immer wieder ein anspruchsvoller Weg vom Sonntag hin zum Alltag. Es ist ein mühevoller Weg von der Theorie zur Praxis. Jede Woche neu. Nun, mit dieser kleinen Predigtgeschichte als Einstieg hören wir auf den heutigen Predigttext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18, die Verse 21 bis 35. Da trat Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen, flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus, traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Der packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder, bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich nicht auch erbarmen sollen um diesen deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig, überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Und ich ergänze mal seine Schwester. Liebe Gemeinde, ich tue Dienst nach Vorschrift, sagte mir ein Mann Mitte 50, ihm war gekündigt worden, in gut 5 Monaten hätte er seinen letzten Arbeitstag gehabt. Mit Dienst nach Vorschrift meinte er so viel wie: Ich reiß mir doch hier kein Bein mehr aus. Ich tue halt, was nötig ist, was von mir verlangt wird. Klar, ich werde mir nichts zu Schulden kommen lassen, werde meine Pflicht und Schuldigkeit tun, aber auch kein bisschen mehr. So verständlich solcher Dienst nach Vorschrift im Einzelfall ist, weiß doch ein jeder, ein gut funktionierender Betrieb braucht mehr als Dienstvorschriften. Damit es funktioniert, braucht es Flexibilität, braucht es inneres Engagement, eben jenes nicht einklagbare Mehr, das erst für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Stellt euch nun vor, jemand sagt: Ich führe ein Leben nach Vorschrift. Oder gar: Ich führe eine Partnerschaft nach Vorschrift. Möchten Sie mit solch einem Menschen näher bekannt sein? Möchtet ihr mit solch einem Menschen vielleicht verheiratet sein? Gewiss, da lässt sich das Gegenüber rein gar nicht zu Schulden kommen. Aber zum Leben, speziell für eine Partnerschaft, braucht es jenes nicht einklagbare mehr. Ein Leben nach Vorschrift gibt Sicherheit, ist in höchstem Maße berechenbar. Wo alles geregelt ist, peinlich genau geregelt ist, gibt's schließlich keine unangenehmen Überraschungen. Einer, der genaue Regeln für das Miteinander von Menschen haben wollte, war Petrus, ein enger Weggefährte Jesu. Er wollte sich nichts zu Schulden kommen lassen, wollte seinem Nächsten gegenüber seine Pflicht und Schuldigkeit tun. Und deshalb fragte er den Rabbi Jesus aus Nazareth: Sag mir, Jesus, wie oft muss ich meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Arbeitskollegen, meinem Nachbarn vergeben? Wie oft muss ich den ersten Schritt hin auf meinen Nächsten tun? Reicht es nicht 7-mal? Ja, dem Petrus hätte es geholfen, wenn Jesus ihm eine klare Vorschrift gegeben hätte. An die hätte er sich halten können und so hätte er seine Pflicht und Schuldigkeit getan und hätte am Ende als rechtschaffener Mann dagestanden. Wenn Jesus nun ihm antwortet, er solle nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal vergeben, wollte Jesus mit dieser Zahlenangabe ihm gerade keine exakte Anweisung zum Leben geben. Er wollte ihm vielmehr sagen, guter Petrus, deine Frage, die ist verständlich und nachvollziehbar, aber sie ist auch absurd. Denn das Leben, das wirklich seinen Namen verdient, das lässt sich nicht festschreiben in Vorschriften und Regeln. Zu einem gelingenden Miteinander von Menschen braucht es ganz anderes, eine andere Motivation, braucht es Erfahrungen der Liebe und Barmherzigkeit. Und dann antwortet Jesus dem Petrus, dem Frager, mit der unausgesprochenen Aufforderung: Hör dir meine Gleichnisgeschichte an, die ich dir und den Umliegenden erzähle. Wie in einem Spiegel kannst du dich darin entdecken. Hör gut zu und entdecke dich dabei selbst. Und dann erzählt Jesus das Gleichnis, die Geschichte von einem orientalischen Großkönig, der von seinen Untergebenen Rechenschaft fordert. Es ist ein Lehrstück in zwei Akten. So gut und schön der erste Akt auch endet, der zweite endet, wie ihr das gehört habt, in einer menschlichen Katastrophe. Alles misslingt gehörig. Also keine schöne Geschichte. Jesus erzählt keine Nachmachgeschichte. Es ist ein trauriges, ein entmutigendes Gleichnis. Aber vielleicht steckt ja in dem katastrophalen Ausgang des Gleichnisses auch ein heilsamer Realismus. Etwas, was uns zum gelingenden Leben verhelfen will. Macht's eben nicht so wie dieser törichte Kerl, der sein Leben verwirkt. Beginnen möchte ich unsere Gleichnis-Entdeckungsreise mal anders als üblich mit dem zweiten Akt. Dort, wo die Hauptperson der Geschichte das Haus des Königs verlässt und die Straße betritt und den Kollegen trifft. Denn das richtige Leben spielt sich ja draußen auf der Straße ab, nicht in Königspalästen. Wer das Leben kennenlernen möchte, muss auf die Straße gehen, nicht in Paläste. Und auf der Straße werden wir Zeugen einer ganz alltäglichen Auseinandersetzung. Zwei Menschen treffen zufällig aufeinander, der eine schuldet dem anderen Geld, das kommt vor, ist nicht ungewöhnlich. Nicht um viel Geld geht es, so um die 40 Euro umgerechnet. Aber natürlich zu viel für einen, der mit leeren Taschen dasteht. Ein Wort ergibt das andere. Da packt der Gläubiger den Schuldner, wirkt ihn, bezahl alles, was du mir schuldig bist. Ihr könnt euch vorstellen, laut und gestenreich geht so eine Begegnung im Orient ab. Der zur Rede gestellte, Bedrängte, der erkennt seine Schulden an. Aber bitte, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Geduld ist nun nicht die Stärke des Gläubigers. Ab mit dem Kerl in den Schuldturm. Soll er sehen, wo er bleibt. Wo kämen wir hin, wenn der Schule machte? Also kein Aufschub, kein Schuldenerlass. Leben nach unbarmherzigen Vorschriften und Gesetzen. Ja, wer mag eigentlich diesen Menschen draußen auf der Straße einen Vorwurf machen? Hat er nicht einen rechtmäßigen Anspruch auf sein Geld? Hat er nicht das Recht auf seiner Seite? Juristisch ist ja gar nichts auszusetzen. Kredite müssen schließlich zurückgezahlt werden. Dieses Lehrstück der Straße spielt sich hundert- und tausendfach ab, bei uns und überall auf der Welt. So eben ist das Leben, nichts Außergewöhnliches. Menschen stehen bei Menschen in der Schuld, schulden einander Geld, schulden einander gute Worte, Anerkennung, schulden vielleicht auch einander Wertschätzung und Liebe. Das Ungewöhnliche an dieser Geschichte ist der Protest der Zuschauer. Die Zuschauer legen Widerspruch ein, sind betroffen, sind empört. Da ist etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und diese sensiblen Zeugen eines unglaubwürdigen Lebens, sie protestieren, weil sie die Vorgeschichte kennen. Das kann doch nicht wahr sein, dass gerade der sich so verhält. Sie protestieren, weil Vor- und Nachgeschichte nicht zueinander passen. Eine solche Geschichte, wie sie vorweg miterlebt haben, die darf doch nicht so enden. Obwohl sie selbst nur Zuschauer sind, haben sie doch anderes, Besseres erwartet. Sie waren eben noch Zeugen einer bewegenden Vorgeschichte. So etwas hatten sie noch nie erlebt. Unglaubliches ist im Königspalast geschehen. 10.000 Zentner Silber, eine unvorstellbar große Summe, schuldete ein Mann seinem König. Was hat er doch wohl alles mit dem Geld gemacht, fragt man sich insgeheim. Klar, er hat das Leben verwirkt. Das war einhellige Meinung. Denn zurückzahlen hätte er das nicht können. Es war eindeutig. Aus mit ihm. Schuldknechtschaft drohte. Und dann passiert das, womit keiner der Umstehenden gerechnet hatte. Ihm wird die Riesenschuld erlassen. Er wird auf freien Fuß gesetzt. So hat etwas hat keiner je erlebt. Auf Schuldspruch folgt Freispruch. Das nun ist nicht die Logik der Straße. Das ist einzig Gottes Urteil über den schuldigen Menschen. Und Jesus, der dieses Gleichnis erzählt, will sagen, seht, Gott hebt die menschliche Logik von Schuld und Sühne auf. Den todgeweihten Schuldner entlässt er die Freiheit. Das Leben kann auch einmal beginnen. Ich nehme die ganze drückende Last vergangener Schuld von dir. Du kannst dich guten Gewissens des Lebens freuen. So ist Gott. Er öffnet die Chance zum Neubeginn. Der Schuldner kann noch einmal von vorne anfangen. Er darf leben. Ich kann die Enttäuschung derer gut verstehen, die diese Vorgeschichte im Palast miterlebt haben und dann das Nachspiel auf der Straße gesehen haben. Bei solch einer Vorgeschichte muss doch am Ende Besseres, Menschlicheres herauskommen. Eine solch überwältigende Erfahrung der Begnadigung muss doch Konsequenzen für ein Leben haben. Das kann doch nicht angehen, dass ein Mensch so gespalten lebt. Wem solch unglaubliche Güte widerfahren ist, der darf da auf der anderen Seite nicht so unbarmherzig sein, so kleinkariert, so nach Buchstaben des Gesetzes handeln. Ja, es spricht aus der Enttäuschung der Mitknechte, die die ganze Geschichte mitbekommen haben, auch die Enttäuschung vieler heutiger Zeitgenossen über uns Christen. Diese aufmerksamen Beobachter haben doch ein feines Gespür, ob der Glaube von Christen auch am Ende zu einem glaubwürdigen Handeln führt. Ja, sie erwarten von einem Menschen, der von sich sagt, ich gehe sonntags in die Kirche, ich glaube an Gott, von dem erwartet man doch Konsequenzen im Alltag, im Beruf, in den Konflikten, in der Nachbarschaft. Und sie sind dann enttäuscht, wenn das nicht der Fall ist. Sie sind enttäuscht von einem Christen, der von Gottes Barmherzigkeit redet, aber das nicht lebt. Enttäuscht sagen sie, ja, schaut doch hin, die Christen, kein Stückchen besser. Ob sie damit recht haben? Nun, vor dem zweiten Teil der Predigt singen wir gemeinsam eine Strophe. Ja, ich will singen von der Gnade des Herrn. Gleichnisgeschichten sind frei erfunden und dennoch wahr. Auf anschauliche Weise macht Jesu Geschichte deutlich, dass sich christliches Leben immer in einer doppelten Beziehung abspielt. Niemand kann von Gott reden, ohne vom Nächsten zu sprechen. Keiner darf Vergebung in Anspruch nehmen und selbst hartherzig seinem Nächsten gegenüber sein. Gottes Handeln am Menschen drängt auf das Handeln und die Entsprechung im Leben der Menschen. Die große Vergebung, das geschenkte Leben, verlangt nach der Praxis der kleinen Vergebung im Alltag. Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit, sie wollen weiterfließen, sie wollen ankommen im Leben der Menschen. Sie wollen das Miteinander schöpferisch gestalten. Die großen Erfahrungen des Glaubens, die wir in Liedern preisen, sind nie Schatz eines einzelnen Menschen oder einer Gruppe von Menschen. Sie werden wahr und wahrhaftig dort, wo sie leibhaftig werden, wo sie die realen Beziehungen der Menschen gestalten. Ja, es gibt ein pervertiertes Christentum, das Bibelworte wie in einem geistlichen Tresor aufbewahrt und dann insgeheim die göttlichen Wertpapiere und Gnadensprüche immer wieder anschaut. Sie sind nichts anderes als ein stinkendes geistliches Kapital, wo es weggeschlossen bleibt. Christen können sich der Liebe und Treue Gottes jeden Tag vergewissern und doch ihr Heil verspielen, wo sie unglaubwürdig am nächsten handeln, wie der Knecht in Jesu Gleichnisgeschichte. Der Christ, der immer nur nach oben zu Gott hinschaut, sich Vergebung gefallen lässt, so wie einen warmen, schönen Sommerregen und dann den Nächsten übersieht, dieser Christ ist ein Unchrist und er wird zum Unmenschen, der sein Leben verwirkt. Doch bei allem Ernst in diesem tragischen Gleichnis Jesu geht es ja letzten Endes um die positive Frage, wie das Leben und Miteinander von Menschen gelingen kann. Wie kann die erfahrene Vergebung vom Kopf ins Herz gelangen und kann unser Verhalten bestimmen? Wie kann die Gottesbeziehung von Christen die Beziehungen zwischen Menschen gelingen lassen? Wie kann ich wegkommen von einem Leben nach Vorschrift? Wie oft muss ich? Hin zu einem schöpferischen, zu einem kreativen Leben, das aus der empfangenen Fülle von Gott her anderen Gutes angedeihen lässt. Konkret, wie kann ich Vergebung lernen? Wie werde ich fähig zum Vergeben? Eigentlich brauchten wir jetzt mal einen ganzen Seminartag, aber nur drei kleine, kurze Impulse, Schritte auf dem Weg. Der erste Schritt heißt schlicht und einfach erinnern. Ist nicht die Vergesslichkeit des begnadigten Knechts in Jesu Geschichte unfassbar? Er hätte sich doch erinnern müssen an seine selbst gestammelten Worte: Hab nur Geduld mit mir. Soeben sind wir Menschen heillos vergesslich. Und das ist der tiefste Grund, dass Christen immer wieder Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst zusammenkommen. Nicht deshalb, weil sie jeden Sonntag so sensationell Neues hören würden, sondern gemeinsam müssen sie sich immer wieder erinnern an Gottes großartiges Tun, der Schuld vergibt, ohne Wenn und Aber, der trotz aller unserer Verstrickungen und unseres Versagens uns immer wieder den neuen Anfang schenkt, die neue Chance zu einem befreiten, gelingenden Leben. Solch heilsames Erinnern heißt für mich auch, immer wieder auf Jesus zu schauen, der noch in der Stunde seines Todes Gott bittet für seine Peiniger: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und zum Erinnern kommt als zweiter Schritt das Beten als Einübung des Glaubens hinzu. Wir beten, dass Christus in uns Gestalt gewinnen möge, dass wir als Christen ihm, unserem Herrn, immer ähnlicher werden, dass wir glaubwürdige Nachfolgerinnen und Nachfolger werden. Und dann gilt für unser Beten auch das andere. Im Gebet klagen wir Gott die Zweideutigkeit unseres Lebens. Wir möchten Christus nachfolgen, verfehlen doch immer wieder unseren Nächsten, werden immer wieder schuldig. Rechtes Beten ist ein Wandler unserer Herzen, wo unsere Herzen hart geworden sind und wir sagen: Nun, das war jetzt das letzte Mal, mit mir nicht mehr. Da vermag aufrichtiges Beten unser Herz zu verwandeln, dass wir vergeben und verzeihen können. Jedes Vaterunser, das wir beten, ist heilsame Erinnerung an Gottes Vergebung und unsere Vergebungsbereitschaft. Und vergib uns unsere Schuld, so beten wir im Vaterunser, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jedes Vaterunser, das wir beten, nimmt uns also in die Pflicht. Und so folgt aus dem erinnernden Beten als dritter Schritt dann das Tun des Notwendigen. Der Schritt auf den Nächsten zu, das kann das erlösende Wort sein, das die Mauer eines langen Schweigens überwindet, das abgerissene Gespräch wieder aufnimmt. Das kann die Bereitschaft sein, einen Konflikt endlich mal anzusprechen und gemeinsam aufzuarbeiten. Das kann die ausgestreckte Hand zur Versöhnung sein, das die alte Feindschaft überwindet, ein neues Kapitel in der Beziehung zu schreiben beginnt. Das kann auch ein Strauß Blumen sein, als eine Geste, die ausdrückt, ich will dir wieder gut sein. Ich bitte dich um Entschuldigung. So oder ähnlich kann das Leben gelingen und wir könnten über unsere Erfahrungen reden. Am Schluss reizt es mich, für Jesu Gleichnisgeschichte einen positiven zweiten Teil zu erfinden. Gleichsam eine Geschichte mit Happy End. Und die könnte in der Sprache der Bibel formuliert etwas so lauten. Da ging der Knecht, dem die ungeheuer große Schuld von 10.000 Zentnern Silber erlassen worden war, hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er sprach zu ihm, ich will dich teilhaben lassen an meiner großen Freude, denn mir ist heute eine Riesenschuld erlassen worden. Darum erlasse ich dir auch die 100 Silbergroschen. Und sie fielen einander um den Hals, freuten sich riesig und gingen als Freunde gemeinsam die Straße hinunter, um gemeinsam diesen Festtag zu feiern. Zu schön, um wahr zu sein? Ob es zu solch einem Fest des Lebens kommt, liegt an uns. Und in der Sprache Jesu von Nazareth sind solche Erfahrungen glückenden Lebens Gleichnisse für das Reich Gottes, Gleichnisse für das Himmelreich. Ein schönes Wort, ein Stück vom Himmel auf Erden. Das ist da, wo Menschen als Versöhnte leben. Amen.